NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekan, schönen guten Abend. Ein großer Tag wirft seine Schatten voraus. Morgen wird der neue Bundespräsident gewählt. Das wird zwar vermutlich nicht sehr spannend, denn dass Ex-Außenminister Steinmeier es wird, steht eigentlich fest. Aber interessant sind die anderen Kandidaten trotzdem. Wir stellen sie vor. Außerdem blicken wir nach Rumänien, wo die Menschen weiter gegen die Regierung und gegen Korruption demonstrieren. Dazu ein Kommentar. Am Schluss der Sendung alles Wichtige vom Sport mit einigen überraschenden Ergebnissen in der Fußball-Bundesliga und einer überraschenden Goldmedaille im Biathlon. Zunächst in die USA. Gestern hat er getobt. Jetzt will Präsident Trump sein Einreiseverbot für Muslime aus 7 Ländern auf einem anderen Weg durchsetzen. Ein Berufungsgericht in San Francisco hatte es abgelehnt, sein blockiertes Dekret wieder in Kraft zu setzen. Darum will Trump nun ein neues formulieren. Martin Ganselmeier aus Washington.
Schon am frühen Samstagmorgen verschickte US-Präsident Donald Trump von seinem Wochenenddomizil in Florida aus eine Twitter-Botschaft. Unser Rechtssystem ist kaputt, beklagte sich Trump. 77% der jetzt einreisenden Flüchtlinge kämen aus den 7 verdächtigen Ländern. Und in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen ergänzte Trump, so gefährlich. Auch wenn es seit Jahrzehnten keine Terroranschläge mehr von Bürgern aus den 7 überwiegend muslimischen Ländern in den USA gab, will Trump das Einreiseverbot unbedingt durchsetzen. An Bord der Air Force One, sagte er Reportern, schon am Montag oder Dienstag könnte ein neues Reiseverbot kommen. Wir werden diese Schlacht gewinnen. Wir haben aber auch viele andere Möglichkeiten, darunter das Ausstellen einer brandneuen Anordnung. Denn wir müssen aus Sicherheitsgründen Tempo machen. Es kann sehr gut sein, dass wir das tun. Ein zweites Reiseverbot könnte die Fehler des ersten Dekrets vermeiden. So könnte es darin Ausnahmen für Menschen mit einer Green Card oder einem Visum geben. Das hätte den Vorteil, dass die Trump-Regierung keine wochenlangen Rechtsstreitigkeiten abwarten müsste. Es wäre jedoch auch ein Eingeständnis, dass sein erstes Dekret überhastet und handwerklich miserabel war. Auch deshalb will sich Trump auf jeden Fall den Rechtsweg bis hin zum obersten Gerichtshof offenhalten. Experten sehen jedoch kaum Chancen, dass der mit 4 konservativen und 4 liberalen Richtern besetzte Supreme Court das ursprüngliche Reiseverbot wieder einsetzen würde. Da die 4 liberalen Richter höchstwahrscheinlich geschlossen gegen Trumps Dekret stimmen würden, bliebe es außer Kraft gesetzt. All dies spreche für ein neues, überarbeitetes Reiseverbot nächste Woche, meint der frühere Harvard-Rechtsprofessor Alan Dershowitz auf CNN.
He's understanding now for the first time that we do operate within a system of checks and balances.
Er versteht jetzt endlich, dass es bei uns ein System der Gewaltenteilung gibt. Nicht nur die Gerichte, auch die Bundesstaaten haben die Möglichkeit, die US-Regierung zu kontrollieren. Unterdessen kündigte Trump weitere Sicherheitsmaßnahmen für nächste Woche an, ohne diese näher zu erläutern. Außerdem wurde bekannt, dass die Trump-Regierung offensichtlich damit begonnen hat, härter gegen illegale Einwanderer vorzugehen. Nach einem Bericht der Washington Post habe die Einwanderungsbehörde in der vergangenen Woche hunderte illegale Einwanderer ohne Aufenthaltspapiere festnehmen und abschieben lassen. Darunter auch Mütter und Väter, deren Kinder in den USA geboren wurden. Während die Regierung von Routinemaßnahmen sprach, kritisierten Bürgerrechtsgruppen die Aktionen als Razzien mit ungewöhnlicher Intensität.
In Berlin bereiten sich die 1260 Wahlleute der Bundesversammlung auf den großen Tag der Wahl des Bundespräsidenten vor. Die Fraktionen der im Bundestag vertretenen Parteien treffen sich getrennt voneinander. Dabei wird morgen wohl große Einigkeit herrschen. Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist der gemeinsame Kandidat von Union und SPD. Er kann außerdem mit Stimmen von Grünen und Liberalen rechnen. Eine Überraschung ist also nicht zu erwarten. Trotzdem lohnt es sich, einen Blick auf die 4 übrigen Kandidaten zu werfen, die morgen gegen Steinmeier antreten. Mit ernsten oder nicht ganz so ernsten Absichten. Birgit Schmeitzner stellt sie vor.
5 Männer stellen sich zur Wahl. Und damit ist schon mal eines sicher. Auch unser nächstes Staatsoberhaupt wird wieder ein Mann sein. Sehr wahrscheinlich Frank-Walter Steinmeier. Der SPD-Politiker, bis vor kurzem Außenminister, ist der gemeinsame Kandidat von Union und SPD. Und diese haben eine satte Mehrheit in der Bundesversammlung. Der Kandidat der größten Oppositionspartei im Bundestag, der Linken, hofft dennoch auf einen Achtungserfolg, auf Stimmen aus anderen Parteien. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge, einst wegen der Agenda 2010 aus der SPD ausgetreten, sieht Deutschland vor einer sozialen Zerreißprobe. Er kritisiert, dass dieses Problem nicht angegangen wird.
Da finde ich, dass das Thema Armut und Reichtum, soziale Spaltung, zu wenig in den letzten Jahren und Jahrzehnten beachtet worden ist. Nicht nur vielleicht in den Reden der Bundespräsidenten, sondern auch in der Öffentlichkeit.
Die AfD hat den früheren Stadtkämmerer von Frankfurt am Main, Albrecht Glaser, aufgestellt. Glaser war mehr als 40 Jahre lang Mitglied der CDU. Er ist der AfD in ihrer Anfangsphase beigetreten und gehört nun zum inneren Führungszirkel. Der 74-Jährige gilt als politisch erfahren und als jemand, der gern über diese Erfahrungen redet.
Ich bin ja ein bisschen schon durch die Zeit gekommen und deshalb glaube ich, viel gesammelt zu haben. Demokratietheorie, Ideengeschichte, Wirtschaft, Finanzen sind große Leidenschaften von mir.
Glasers Idealbild eines Bundespräsidenten geht, wie er jüngst in einem Interview sagte, in Richtung Volkstribun. Die Freien Wähler haben sich für jemanden entschieden, der als Fernsehrichter bekannt geworden ist, Alexander Holt. Gefragt, warum es ihn denn ins Schloss Bellevue ziehe, sagt der Schwabe, weil er den Bürgern die Politik so erklären würde, dass sie sie verstehen und ihr wieder vertrauen.
Viele Bürger haben ja das Gefühl, dieses Amt wird in Berlin ausgekartelt und zwar nicht danach, wer der Beste ist, sondern wer am besten in die Koalitionsarithmetik passt, wer letzten Endes dann die Große Koalition nicht gefährdet. Und ich glaube, ich könnte dem Bürger doch dazu verhelfen, wieder Vertrauen zu fassen.
Dass er aus der Kommunalpolitik kommt, sieht Holt als gute Basis. Der Jurist ist Fraktionschef der Freien Wähler im Stadtrat seiner Heimatstadt Kempten im Allgäu. Über den vierten Gegenkandidaten von Steinmeier ist relativ wenig bekannt. Engelbert Sonneborn, 78 Jahre alt und Vater des Satirikers Martin Sonneborn, der im Europaparlament sitzt und für schräge politische Aktionen bekannt ist. Er hat gemeinsam mit den nordrhein-westfälischen Piraten kurzfristig seinen Vater nominiert.
Mein Vater ist prädestiniert für dieses Amt, vielleicht mehr als Frank-Walter Steinmeier. Er verfügt über einen dunklen Anzug. Er ist ein Mann von Manieren und großer Höflichkeit.
Was ihn nicht daran hinderte, bei seiner Vorstellung als Kandidat stumm zu bleiben, weil er seinem Sohn zufolge erst dann große Reden schwingen werde, wenn er dafür bezahlt wird, sprich gewählt ist. Das ist angesichts von gerade mal 11 Wahlleuten der Piraten sehr unwahrscheinlich. Doch das ist für die Partei kein Problem. Die Piraten wollen die Aktion als Protest gegen Parteienklüngel verstanden wissen. Und sie sprechen sich, wie übrigens auch der Kandidat der Freien Wähler, für eine Direktwahl des Bundespräsidenten aus.
Bundesweit haben Menschen heute für einen Abschiebestopp nach Afghanistan demonstriert. In 12 Städten gingen insgesamt mehrere Tausend auf die Straße, unter anderem in Hamburg, Hannover und Düsseldorf. Bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor hieß es: Wer abschiebt, hilft den Taliban. Am Donnerstag hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, abgelehnte Asylbewerber schneller und konsequenter zurückzuschicken. In Düsseldorf gab es dagegen lautstarken Protest. Moritz Börner war bei der Demonstration dabei.
Erstaunte Gesichter auf der Düsseldorfer Königsallee. Zur besten Einkaufszeit am Samstagnachmittag zieht der Demonstrationszug einmal über die Nobelmeile. Und die Parolen der Demonstranten, das Trommeln und ihre Trillerpfeifen übertönen das Hubkonzert der wartenden Autofahrer bei weitem. Knapp 2000 Menschen sind nach Angaben des nordrhein-westfälischen Flüchtlingsrates heute Nachmittag in die Landeshauptstadt gekommen, um gegen Abschiebungen nach Afghanistan zu demonstrieren. Zum Beispiel dieser Duisburger.
Weil ich das einfach unmöglich finde, dass hier von NRW aus Leute von unserem tollen Innenminister Jäger hier abgeschoben werden. Und das ist ganz klar, dass Afghanistan nicht sicher ist. Das liegt ja auf der Hand.
Die Forderung der Demonstranten: NRW soll sich an den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge organisierten Sammelabschiebungen nicht mehr beteiligen. Oliver Ungaro von der Flüchtlingshilfeorganisation STAY ist Organisator der Demonstration.
Die aktuellen Berichte und auch die UNO sagen, Afghanistan ist nicht sicher. Es sind über 3600 Zivilisten da in den letzten paar Monaten gestorben. Und wir fordern einen generellen Abschiebestopp von Flüchtlingen nach Afghanistan.
Unter den Demonstranten waren auch viele Afghanen, deren Asylantrag bereits abgelehnt wurde. Einer von ihnen ist der 25-jährige Reza Rahimi. Er ist 2015 nach Deutschland gekommen und hat auf der monatelangen Flucht sein Leben riskiert. Jetzt wurde sein Asylantrag abgelehnt. Zu seiner alten Heimat hat er aber kaum noch Verbindungen, sagt er.
Es war eine schreckliche Flucht. Das hat lange gedauert. Jetzt bin ich 2 Jahre hier. In Afghanistan habe ich nichts mehr. Wir haben alles aufgegeben, alles verloren. Wir sind jetzt hier und wir möchten uns hier eine Zukunft aufbauen.
Im Dezember und Januar gab es bereits 2 Sammelabschiebungen. Weitere sollen in den kommenden Monaten folgen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hält die Abschiebung von alleinreisenden Männern und von Straftätern für bedenkenlos. Allerdings müsse jeder Einzelfall vorher gerichtlich überprüft werden. Es gebe sichere Regionen in dem Land am Hindukusch, so Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Außerdem seien Frauen und Familien von den Rückführungen ausgenommen. Flüchtlingshelfer Oliver Ongaro dagegen kritisiert auch die Abschiebung von Straftätern.
Wir können Menschen, egal was sie gemacht haben, nicht dahin schicken, wo sie sterben oder dass sie getötet werden.
Für die Demonstranten heute vor dem NRW-Landtag steht fest, alle afghanischen Asylbewerber sollen jetzt erst einmal geduldet werden. Und zwar mindestens so lange, bis sich die Lage in ihrer Heimat verbessert hat.
EU-Kommissionspräsident Juncker strebt keine weitere Amtszeit an. In einem Interview hat er es jetzt ausgeschlossen, noch einmal zu kandidieren. Für den 62-jährigen Luxemburger ist etwa die Hälfte seiner Amtszeit bis 2019 vorbei. Sabine Hackländer aus Brüssel.
Dass Juncker eine zweite Amtszeit kategorisch ausschließt, durfte in Brüssel niemanden wirklich überraschen. Dort hatte man sich stattdessen häufiger gefragt, ob er die aktuelle Legislaturperiode auch wirklich bis zum Ende durchhalten würde. Immer wieder hatte es Gerüchte über eine mutmaßliche Amtsmüdigkeit Junkers gegeben. Jetzt erklärte der Kommissionschef im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass er sich mit dem Wahlkampf 2014 wieder neu in Europa verliebt habe, weil er, Zitat, den Farbenreichtum der Europäischen Union wiederentdeckt habe. Damals habe er auch gemerkt, dass es an dem Grundverständnis fehle über die Dinge, die in Europa zu leisten seien. Einige Länder hätten gerne mehr Europa, andere fänden, dass wir schon zu viel Europa haben. Juncker hatte das Amt des Kommissionspräsidenten im November 2014 angetreten. Zuvor war der 62-Jährige lange Jahre erst Finanzminister, dann Regierungschef Luxemburgs gewesen. Von 2005 bis 2013 war Juncker zudem Vorsitzender der Eurogruppe. In dieser Funktion hatte er maßgeblich die milliardenschweren Hilfspakete für das pleitebedrohte Griechenland mit ausgehandelt.
In Rumänien geht die Protestserie gegen die Regierung weiter, obwohl die Demonstranten eigentlich schon bekommen haben, was sie wollten. Ein Dekret, nach dem Amtsmissbrauch in den meisten Fällen nicht mehr verfolgt werden sollte, hat die Regierung zurückgenommen. Sie hatte damit wohl vor allem sich selbst schützen wollen, denn der Vorsitzende der regierenden Sozialdemokraten Dragnea steht genau deswegen vor Gericht. Doch er konnte jetzt eben nicht, wie er hofft, durch das Dekret seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Außerdem haben die Proteste schon den Justizminister zum Rücktritt veranlasst. Doch den Demonstranten ist das nicht genug. Sie wollen, dass die gesamte Regierung das Handtuch wirft. Obwohl die sozialdemokratische PSD erst im Dezember die Wahl gewonnen hat. Aber zu einer Demokratie sollte eben auch gehören, dass man zugeben kann, wenn man sich geirrt hat. Rumänien könnte da ein Vorbild für viele sein, meint Ralf Borchardt in seinem Kommentar.
Selten blicken Westeuropäer mit solchem Interesse an den südöstlichen Rand der EU, nach Rumänien. Dem Land haftet eher ein Negativ-Image an, Armut, Abwanderung, ja, und eben Korruption. Jetzt stehen hunderttausende Bürger auf und gehen eben dagegen auf die Straße. Sie wollen es sich nicht bieten lassen, dass sich eine Regierung, gerade erst ins Amt gewählt, per Federstrich von Korruptionsvorwürfen freispricht. Dass die Uhr in Sachen Korruptionsbekämpfung zurückgestellt wird auf vorgestern. Rumänien ist zusammen mit Bulgarien wirtschaftlich Schlusslicht der EU. Jetzt hat Rumänien plötzlich Vorbildcharakter. Vorbildcharakter vor allem für viele Nachbarstaaten der Region. In den sozialen Netzwerken in Südosteuropa, selbst in kritischen Kommentaren in Ungarn, wird gefragt, wieso eigentlich nicht bei uns? Klientelismus, Bereicherung von Amtsträgern bleibt überall im Südosten Europas ein Dauerproblem, von Ungarn über Serbien bis Albanien. Schon gibt es auch dort Demonstrationsaufrufe. Nebenbei könnten sich auch wir Westeuropäer fragen, wofür wären wir eigentlich bereit, Abend für Abend im Winter über mehrere Wochen auf die Straße zu gehen? Für welchen Wert? Es geht für die Demonstranten, das habe ich auf dem Siegesplatz in Bukarest deutlich gespürt, nicht nur um eine konkrete Eilverordnung, um die Wut auf Politiker, die sich selbst amnestieren. Es geht um Werte, europäische Werte. Die Rumänen wollen, dass ihr Land sauber, modern, wohlhabend wird, wirklich zu Europa dazugehört, mit Behörden und einer Justiz, auf die man sich verlassen kann. Es ist zu Zeiten des Brexit und populistischer Höhenflüge eine gute Erfahrung, unter Demonstranten in Bukarest zu erleben, wie Menschen von der EU schwärmen, die EU als Hoffnungsanker sehen, während wir sie im Westen inzwischen meist kaputtreden. Natürlich hat das, was in Bukarest auf der Straße passiert, auch seine innerrumänischen Schattenseiten. Viele, die jetzt demonstrieren, vor allem aus der städtischen, vergleichsweise gut gebildeten Mittelschicht, sind im Dezember nicht zur Wahl gegangen. Aus Enttäuschung über die Politik insgesamt. Die Wahlbeteiligung lag bei 39%. So regieren nun wieder die Sozialdemokraten. Und Korruptionsvorwürfe gibt es gegen Politiker aller Parteien, auch die der Opposition. Doch das Entscheidende ist, die Zivilgesellschaft ist wach in Rumänien. Sie spielt eine Wächterrolle und sie hat durch die Rücknahme der Eilverordnung einen Etappensieg erzielt. Die Demonstranten werden da sein, falls die Regierung versucht, die Entkriminalisierung von Korruption nun im Parlament durchzusetzen. Und sie erinnern uns Westeuropäer daran, dass für viele Menschen in Ost- und Südosteuropa die EU einen institutionellen und ideellen Wert hat.
Ralf Borchert kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Deutschland gelten von heute an strengere Regeln fürs Fracking. Die umstrittene Methode zur Erdgas- und Ölförderung wird verboten, allerdings nur teilweise. Probebohrungen zu Forschungszwecken sind erlaubt. Denen müsste aber das jeweilige Bundesland zustimmen. Beim Fracking wird eine Flüssigkeit mit hohem Druck in die Erde gepresst. So werden Gesteinsschichten aufgebrochen, in denen sich Öl oder Gas befindet. Dabei kann unter anderem das Grundwasser verschmutzt werden. Bundesumweltministerin Hendrick sagt, die neuen Regeln zeigten, dass Umweltschutz sich gegen Wirtschaftsinteressen durchgesetzt habe. Angela Ulrich berichtet aus Berlin.
Barbara Hendricks lehnt sich zurück in ihrem Büro im Bundesumweltministerium. Was da nun in Kraft tritt, das stimmt die SPD-Umweltministerin zufrieden.
Das ist eigentlich das strengste Fracking-Gesetz, das man sich vorstellen kann. Und ich bin auch wirklich stolz drauf, dass uns das noch gelungen ist.
Gelungen? Oliver Krischer, Vize-Fraktionschef der Grünen, schüttelt da nur den Kopf.
Das ist im Grunde genommen ein Gesetz wie ein Schweizer Käse mit vielen Hintertüren, das am Ende Fracking ermöglichen kann.
Verbieten, ermöglichen, wie hart und handfest ist das, was die Große Koalition im vergangenen Sommer zur umstrittenen Erdgasfördermethode auf den Weg gebracht hat. Nach langem, teilweise lautstarkem Streit übrigens.
Das ist der Gipfel an Heuchelei.
Und seitdem passiert überhaupt nichts mehr.
Ich glaube, damit schaffen wir Sicherheit für die Unternehmen. Vor allen Dingen aber schaffen wir Schutz für die Bürgerinnen und Bürger,
lobte damals SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann im Bundestag. Erst jetzt tritt allerdings auch in Kraft, was die Abgeordneten beschlossen haben, dass Fracking in tiefen Gesteinsschichten grundsätzlich verboten ist, bis auf maximal 4 Probebohrungen bundesweit zu Forschungszwecken. Und die andere Technik des Frackens im Sandstein, seit langem gerade in Niedersachsen praktiziert, wird ebenfalls erschwert. Dafür sorgen erstmals bundeseinheitliche Vorschriften im Wasserrecht. Bundesumweltministerin Hendricks hat dafür lange gekämpft.
Hier steht zum Beispiel der Trinkwasserschutz ganz klar über den wirtschaftlichen Interessen der Gasförderung. Und das war vorher so nicht der Fall.
Zu spüren bekam das schon der Konzern Wintershall. In Nordrhein-Westfalen hat eine Bezirksregierung der BASF-Tochter kürzlich verboten, weiter nach Erdgas zu suchen. Mit Verweis auf das neue Gesetz. Wintershall prüft jetzt eine Klage. Umweltministerin Hendricks ist entspannt.
Das sehe ich ganz gelassen, denn die Anträge der Firma Wintershall bezogen sich zum Beispiel auf Gegenden, wo Schiefergestein vorhanden ist. Und das ist vom Prinzip her schon durch das Gesetz ausgeschlossen.
Derzeit sind die Rohstoffpreise niedrig. Daher lohnt sich die Suche nach aufwendig auszubeutenden Schiefergasvorkommen kaum. Aber das kann sich ändern, sagt Grünen-Energiepolitiker Oliver Krischer und warnt.
Sollte sich das mal wieder ändern, ändern, wenn wir höhere Gaspreise bekommen. Das ist ja keineswegs ausgeschlossen. Dann bin ich sicher, dann wird sich das Fracking-Gesetz der Bundesregierung noch als Problem erweisen. Denn es öffnet an vielen Stellen Hintertüren für Fracking in Deutschland. Und es ist am Ende ein Fracking-Ermöglichungsgesetz.
Angela Ulrich berichtete. Podemos, wir können. Die junge linksgerichtete Partei in Spanien trägt die Zuversicht in ihrem Namen. Tatsächlich hat sie in den vergangenen 3 Jahren einen Siegeszug gefeiert und ist bei den Wahlen im Juni aus dem Stand zur drittstärksten Partei im Parlament geworden. Aber die rosa-roten Zeiten scheinen vorbei. Es tobt ein Richtungskampf zwischen linkem Flügel und gemäßigteren Kräften. An diesem Wochenende trifft sich Podemos zum Parteitag. Bianca von der Au aus Madrid mit Eindrücken.
Schon vor offiziellem Beginn des Parteitags tönte aus den Reihen der Stadthalle am Rande von Madrid neben dem bekannten Schlachtruf Si se puede, ja wir können, immer wieder ein Ruf, der zugleich eine aktuelle Botschaft enthielt. Unidad, Einheit. Eine Botschaft nach innen und nach außen, denn viel wurde in den vergangenen Wochen darüber geschrieben, dass Podemos vor der Spaltung stehe. Die 32-jährige Rosa, die aus Avila in Kastilien-León gekommen ist, glaubt, dass Diskussionen innerhalb der Partei richtig und wichtig sind. Politische Debatten sind in allen Gruppierungen sogar etwas sehr Wichtiges. Wir sind ja nicht als Wahlmaschinen hier. Also die Debatte, die wir derzeit führen, musste stattfinden. Es gibt sicher kleine Differenzen, aber im Grunde sind wir einer Meinung. Wichtig ist nun, gemeinsam zu entscheiden, in welche Richtung es gehen soll, damit wir 2020 die Wahl gewinnen. Doch im Kern geht es neben der Frage, ob Podemos einen dezidiert linken Kurs halten oder sich mehr zur Mitte hin öffnen will, auch um Personalfragen. Nämlich, ob Podemos-Generalsekretär Pablo Iglesias oder Parlamentsfraktionssprecher Iñigo Errejón den künftigen Kurs der Partei bestimmen wird. Für Podemos-Mitglied Felix aus der Nähe von Barcelona ist das nicht entscheidend. Podemos ist weder Pablo noch Errejón. Podemos ist eine Vereinigung, die von den Menschen lebt. Es kann ja ein Politiker oder eine Direktion an der Spitze geben, aber am Ende sind wir es, die Leute von Podemos, die entscheiden. Und genau diese Leute, über 400.000 Podemos-Mitglieder, sind seit Montag dazu aufgerufen, im Internet abzustimmen, welchen Kurs die Partei künftig nehmen soll. Pablo Iglesias und Iñigo Errejón sind zu Beginn des Parteitags heute Mittag zwar getrennt mit ihren jeweiligen Teams in die Halle einmarschiert, doch standen sie zur Begrüßung alle gemeinsam auf der Bühne und wurden begeistert beklatscht. Im Laufe des morgigen Tages werden die Wahlergebnisse präsentiert. Und dann zeigt sich, ob Pablo Iglesias seine Ankündigung wahrmacht und von allen Ämtern zurücktritt, sollte sein Programm nicht die Mehrheit erlangen. Sein parteiinterner Konkurrent Errejón hatte aber schon beteuert, dass bei einem Sieg seiner Gruppierung Pablo Iglesias unbedingt Generalsekretär von Podemos bleiben solle.
An der Küste Neuseelands sind wieder Grindwale gestrandet, nochmal etwa 200. Schon zuvor hatten sich etwa 400 Wale verirrt und waren am Strand der Südinsel des Pazifikstaates gefunden worden. Ein Großteil von ihnen starb. Helfer versuchen unermüdlich, die Tiere wieder ins Wasser zu bringen. Lena Bodewein berichtet.
Die Wale rufen, winseln vor Schmerz und Angst, während Helfer verzweifelt versuchen, sie auf den Bauch zu drehen. Tiere und Menschen strampeln, winden sich, endlich Erfolg. Doch der Wal fällt im flachen Wasser wieder auf die Seite. Nicht aufgeben, er darf seine Finne nicht verletzen. Und weiter geht's. Viele der Freiwilligen haben in ihren Autos oder in Zelten übernachtet, um heute in aller Frühe wieder mit anzupacken und die überlebenden Grindwale zurück ins Meer zu bringen. 300 Tiere einer Herde von mehr als 400 waren in der Nacht zu Freitag schon verendet. Von den anderen gelang es, 50 Tiere wieder ins Wasser zu bringen. Viele andere strandeten schon wieder. Und dann schwamm noch eine riesige neue Herde in die Golden Bay.
An der Spitze der Südinsel Neuseelands stranden häufig Wale,
sagt der Reporter und zählt die Unglücke der vergangenen Jahre auf.
200 whales stranded on the spit in 2015. 200 im Jahr 2015. Mehr als 40 ein Jahr zuvor. 2 Jahre früher waren es sogar 100 Wale.
Es ist ein natürlicher Vorgang. Wir suchen immer einen Grund oder eine Erklärung dahinter, aber Grindwale sind schon immer in Massen gestrandet. Versucht Meeresbiologin Rochelle Constantin, das Geschehen einzuordnen. Doch das macht es für die Helfer und vor allem für die Tiere nicht leichter.
Es ist eine große emotionale Belastung, weil du die Wale rufen hörst. Das ist ganz schön hart.
In einer langen Menschenkette haben sich die Freiwilligen ins Wasser gestellt, um die neue Herde davon abzuhalten, auf den flachen Sand zu schwimmen. Immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es Haie in der Bucht gibt. Ein Wal war schon gebissen worden, Blutschlieren zogen durchs Wasser. Mit vereinten Kräften konnten die Menschen zur Mittagsflut den Großteil der gestrandeten Wale ins Wasser bringen und sie dort halten. 20 weitere Tiere musste die Naturschutzbehörde erschießen. Sie waren zu erschöpft und verletzt, um noch gerettet werden zu können. Sie machen einfach einen Fehler und kommen in zu niedriges Wasser. Der Sand der flachen Bucht kann die Echoortung der Tiere stören. Da diese Grindwale ein sehr starkes Gruppenverhalten haben, folgen sie einer Leitkuh. Wenn diese in der Richtung irrt, folgt die Gruppe trotzdem. Es kann auch sein, dass kranke Tiere stranden, dass sie Parasiten im Hirn haben, die ihre Orientierung ruinieren. Das wird eine Autopsie der toten Tiere zeigen.
Wir kommen zum Sport. Die Fußball-Bundesliga-Ergebnisse von heute Nachmittag haben teilweise was von Überraschungseiern. Was drin ist, besprechen wir sofort. Vorher gucken wir kurz zum Topspiel zwischen Schalke und Berlin. Alexander Lorenz aus unserer Sportredaktion. Wie steht's?
Das kann ich ganz kurz machen. Es steht 0:0. Rund 25 Minuten sind gespielt.
Okay, dann jetzt zu den Überraschungseiern. Welche Ergebnisse von heute Nachmittag sind denn die unerwarteten?
Also vor allem das von Borussia Dortmund. Der BVB hat nämlich 1:2 beim Tabellenletzten in Darmstadt verloren. Dortmunds Trainer Thomas Tuchel musste danach zugeben, dass das eine kleine Blamage war.
Darmstadt 98 war völlig bereit, an ihre Grenze zu gehen und darüber hinaus. Und wir waren das nicht, das muss man ganz klar konstatieren. Und dann ist es nur recht, wenn der Gegner gewinnt. Und es ist nur recht, wenn wir verlieren. Wir haben verdient verloren.
Jetzt habe ich noch eine nicht sportliche Anmerkung, die den BVB betrifft. Denn auf dem Weg zum Spiel hat die Polizei zwei Busse mit rund 90 mutmaßlichen Dortmunder Randalierern gestoppt. Dabei sind unter anderem Drogen, Sturmhauben und Kampfsporthandschuhe sichergestellt worden. Eine Woche nach den schweren Übergriffen von Dortmund-Hooligans auf Leipzig-Fans ist das Thema für den BVB also offenbar noch lange nicht durch.
Ja, scheint so. Aber jetzt mal zurück zum Sportlichen. Welche Ergebnisse sind noch überraschend?
Zum Beispiel das von RB Leipzig gegen Kellerkind Hamburger SV hat es eine 0:3 Heimklatsche gegeben. Und das, obwohl die Leipziger bisher zu Hause ungeschlagen gewesen sind. Hamburg ist es egal. Hamburg freut's. HSV-Keeper René Adler.
Der Trainer hat uns gesagt, wir können hier schön spielen und 4 Gegentore kriegen und sang- und klanglos nach Hause fahren. Oder wir können hier einfach spielen mit langen Bällen und darüber hinaus dann eigene Chancen kriegen. Und genauso ist es eingetroffen und haben wir gut gemacht.
Gleichzeitig hat der FC Bayern 2:0 in Ingolstadt gewonnen. Das heißt, die Bayern setzen sich vorne an der Spitze ab, haben jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Außerdem gewinnt Leverkusen überraschend deutlich gegen sonst so starke Frankfurter 3:0. Und Gladbach schlägt Bremen auswärts 1:0. Das die anderen Ergebnisse von heute Nachmittag.
Überraschungen sind auch im Wintersport passiert. Bei der Biathlon-WM in Österreich hat Benedikt Doll Gold gewonnen. Das ist eine kleine Sensation. Wie hat er denn das geschafft?
Mit dem Wettkampf seines Lebens kann man wirklich so sagen. Benedikt Doll hat vorher noch nie ein Rennen gewonnen, geschweige denn ein Einzel. Bisher war WM Silber mit der Staffel sein größter Erfolg. Das Drehbuch vom Rennen heute war fast schon Hollywood-reif. Es war eine total knappe Geschichte. Am Ende war der zweite, Johannes Tinjes Bø aus Norwegen, weniger als eine Sekunde langsamer. Wimpernschlag-Finale oder Wimpernschlag-Entscheidung also, zugunsten von Hobby-Filmemacher Doll.
Kein falscher Film, nee. Ich denke mal, ich habe den ganzen Winter dran gearbeitet, mal ein perfektes Rennen abzuliefern. Und heute hat einfach alles zusammengepasst. Umso schöner, dass es bei einer WM ist. Und ja, unter der Kulisse ist natürlich traumhaft und einfach ein schöner Tag. Und ich werde es auf jeden Fall jetzt bis heute Abend nochmal genießen.
Denn morgen geht es für ihn schon wieder weiter, dann das Verfolgungsrennen. Und da ist Doll als Erster am Start, weil er heute gewonnen hat.
Ja, dann jetzt noch schnell zu den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften. Da hat Claudia Pechstein mit ihren 44 für eine Überraschung gesorgt. Sie hat es nochmal fast allen gezeigt und Silber über 5000 Meter gewonnen. Wie viel hat zu Gold gefehlt?
Gar nicht viel, 1,5 Sekunden nur, das ist auf 5000 Metern quasi nichts. Also auch hier eine sehr enge Entscheidung, kann Pechstein aber unterm Strich fast egal sein, weil sie nämlich so schnell gelaufen ist wie seit Jahren nicht mehr und mit ihren 44 älteste WM-Starterin aller Zeiten ist. Und überhaupt können wir sagen, dass es ein guter Tag für die deutschen Eisschnellläufer gewesen ist, denn danach hat Patrick Beckert nachgelegt und auch noch Bronze über 10.000 Meter geholt und das in deutscher Rekordzeit.
Ja, das war's dann vom Sport. Danke, Alexander Lorenz. Und damit endet auch das Echo des Tages. Sie können unsere Sendung wie immer nachhören auf wdr5.de oder auf ndr.de/info. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.